Namaste. Kommen zu Satsang. Zu Anfang was Organisatorisches. Ihr könnt Fragen stellen von dort, wo ihr sitzt, wenn es einfach um eine Frage geht, die mir quasi zugeworfen wird. Oder wenn ihr in einen Dialog gehen wollt, könnt ihr auch noch vorkommen. Ich setze mich gerade auch um, damit wir auf Augenhöhe sind. Und wir können einen Dialog führen. Für die, die einen Dialog möchten, der Hinweis, es wird gefilmt für Jetzt TV. Und wenn ihr vorne seid und möchtet, dass das nicht erscheint, dann einfach nachher im Anschluss an Sventjek gehen und ihr sagen, dann wird das rausgeschnitten. Weil das ja sonst auf Jetzt TV veröffentlicht wird. Im ersten Teil, das habe ich angekündigt, wir machen jetzt 2 Stunden, dann ist eine Stunde Pause und um 3:30 geht es weiter, ein zweiter Teil mit 2 Stunden. Im ersten Teil habe ich als Schwerpunkt angekündigt, dass es um Themen wie Kundalini, Energie, Energieerfahrungen, duale Erfahrungen in der Dualität, Shiva, Shakti, Tantra, Yin und Yang, also hauptsächlich um den spirituellen Weg geht, den man geht. Das kann aber auch jeder andere Weg sein. Alle Wege führen nach Rom oder alle Wege geschehen in Rom. Wir sind schon in Rom. Im zweiten Teil geht es dann mehr um Non-Dualität und Advaita. Für mich selbst habe ich das immer gern so gesehen, Tantra ist der Weg, das war mein Weg zumindest, es gibt viele Wege. Und dort weiter sehe ich eher als Ergebnis. Wo dann sozusagen Shiva und Shakti eins sind oder als immer schon eins erkannt werden. Oder Yin und Yang, aber alle Gegensätze. Aber prinzipiell sind in beiden Satsangs alle Fragen erlaubt. Also es muss da hier jetzt nicht nur um Kundalini gehen oder im zweiten Teil nicht nur um Erwachen, Erleuchtung und Non-Dualität, sondern das, was in euch ist, in euch entsteht, in euch geklärt werden möchte, gefragt werden möchte, ist alles willkommen. Egal, ob das spirituell ist, hochkommen oder profan, ich mache da keinen Unterschied. Für mich ist alles spirituell und alles profan. Das, was in euch erscheint. Im ersten Teil mache ich jetzt auch, wahrscheinlich im zweiten geplant, habe ich nichts, aber wahrscheinlich im zweiten auch so eine kurze Einleitung für diejenigen, die eine kurze Richtschnur für diejenigen, die mit den Begrifflichkeiten oder mit indischen Begrifflichkeiten nicht so vertraut sind, vor allem wenn es ums Thema Kundalini geht. Aber ich kürze das jetzt extrem ab. Das heißt, wenn wer wirklich da genaueres wissen möchte oder erfahren möchte oder seine Erfahrungen teilen möchte oder etwas mitzuteilen oder Fragen hat, dann einfach im Anschluss fragen. Also in der Kurzvariante die yogische Sicht, die tantrische Sicht ist die, dass zwar Geist und Materie, Bewusstsein und Materie, Bewusstsein und Energie eins sind, aber wir hier eine Dualität erfahren, eine scheinbare Trennung zwischen Geist und Körper, zwischen Seele und Körper, zwischen Gott und Körper, zwischen Ich und Welt, Ich und Du, Ich und was auch immer, der Partner, der Job, die Welt. Und im Tantra versucht man diese scheinbare Dualität durch eine Verschmelzung von Energie und Bewusstsein zu beenden. Auch wenn man nachher erkennt, es ist schon immer alles eins und es ist schon immer Energie und Bewusstsein eins, ist das halt der Weg. Und da gibt es dann halt viele Praktiken und wenn die funktionieren, dann sieht man es als Tantriker, das Konzept sozusagen von Kundalini, dass im Beckenraum meistens, sobald links und rechts, Linkshirn und Rechtshirn, männlich und weiblich, Yin und Yang, Shiva Shakti, Ida Pingala, egal wie man das nennt, diese Gegensätze vereint sind in einem, also synchron sind, zündet diese Energie, die in Indien Kundalini genannt wird, zündet meist im Becken, steigt dann über die Wirbelsäule auf. Das heißt, da wird die erste Dualität beendet, links und rechts. Männlich, weiblich. Kommt zusammen. Steigt dann auf, im Idealfall bis in den Kopfraum, wo man meist dieses Ich-Bin-Bewusstsein wahrnimmt, das was man ist, dieses Ich, dieses Sein, dieses Selbstgefühl. Und vereinigt sich dann diese Energie mit diesem Bewusstsein. Das ist die zweite Dualität, die beendet wird, oben und unten. Also das Körperliche, das Materielle, das Energetische steigt auf, vereint sich mit Bewusstsein. Und das kann man erfahren. Es gibt viele Konzepte, die sich dann auch unterscheiden und das Konzept ist bestenfalls auf Fingerzeig, aber die Erfahrung ist echt. Und in dieser Erfahrung wird Körper und Geist sozusagen als eins erfahren, Bewusstsein und Unterbewusstsein als eins erfahren, als immer schon eins erfahren. Und im nächsten Schritt eröffnet sich dann die letzte Trennung von diesem Körper-Geist-Bewusstsein zum Kosmos selbst. Das heißt, in dieser Vereinigung geschieht dann auch die Vereinigung mit allem, was ist. Also, das könnte man jetzt nennen, das Universum, Kosmos oder auch einfach Gott, weil das Universum, der Kosmos, letztlich ein bewusstes, lebendiges Wesen ist, das wir alle sind, jeder von uns. Und dann ist das diese dann wird diese vorletzte Dualität beendet zwischen Ich und der Rest, zwischen diesem Organismus und dem ganzen Kosmos. Die allerletzte ist dann jene zwischen allem und nichts. Und diese Erfahrung zeigt sich auch, dass all das letztlich nur eine Art Traum ist, dass nichts, das davon träumt, zu sein. Wie es wäre, wenn es ein Universum wäre. Ein Beta-Test. Das ist dann die letzte Dualität, die fällt. Zwischen alles und nichts, zwischen der Ewigkeit und jetzt, all diese Gegensätze, zwischen Null und Unendlich, all das fällt ab. Das ist sozusagen eigentlich der tantrische Weg, auch wenn im Westen Tantra meist mit Sexualität verwechselt oder gleichgesetzt wird. Es geht um diese Vereinigung all dieser Gegensätze. Und die geschieht von selbst. Das ist nicht etwas, was man tut oder macht, sondern das geschieht durch Gnade. Auch wenn meist ein spiritueller Weg gegangen wird, am Ende wird der meist fallen gelassen. Und erst dann tritt man sozusagen ein in den Warteraum. Und wenn man Glück hat, geschieht diese Gnade. Und wenn man Pech hat, ändert es nichts daran, dass ihr alle schon das seid. Egal, ob ihr es wisst oder nicht. Egal, ob ihr es erfährt oder nicht. Ihr seid es schon. Ihr seid schon der Kosmos. Ihr seid schon die Göttlichkeit. Ihr seid schon Gott. Ihr seid schon dieses Nichts, das von Gott träumt. Ihr seid all das. Jeder von uns. Da ist absolut keine Trennung. Keiner ist weiter oder weniger weit. Das sind alles nur Konstrukte. Glaubenssätze, Verwechslungen. Und es darf auch so sein, das macht uns aus als Mensch. Letztlich, und da werde ich dann eher im zweiten Teil sprechen, ist diese menschliche Erfahrung, die wir hier machen, die höchste Erfahrung. Um die geht es eigentlich. Dass dieses Universum, dieser Kosmos, dieses Gottsein, was wir sind, hier diese menschliche Erfahrung macht. Ganz persönlich. Das Menschsein erfährt. Wir sind nur scheinbar Menschen, die spirituelle Erfahrungen machen. Wir sind der eine Geist, das eine Bewusstsein, das milliardenfach Menschsein erfährt. Mit allem, was dazugehört, mit Leid und mit Freude. Gerade das Leid gehört dazu am spirituellen Weg. Gibt es einen Spruch, wie nur wer schlecht träumt, will erwachen. Sonst darf ja der Traum gern weitergehen. Und so ist es meist. Ja, das heißt Einleitung. Und jetzt darf gefragt werden, was auch immer will. Und wenn keine Fragen geschehen, kann man einfach in Stille sein. Ja, was die willkommen. Wenn ihr die Augen geschlossen habt, heißt das auch gar nichts, kann einfach drauf losgefragt werden. Meist öffne ich sie dann. Und es gibt keine dummen Fragen. Alles willkommen.
Ich würde gerne nach vorne kommen.
Ja?
Außer es wird dringend jemand anderer.
Okay. First come, first served.
Ja, auch wenn es einer so möchte. Da hat jetzt das Menschsein getriggert, das Wort. Jetzt.
Wie heißt du?
Septa.
Septa?
Septa.
Septa.
Verliebtheit.
Ah.
Das ist übersetzt. Selbige, okay. Liebe.
Okay.
Ishka hat mir den Namen Prima gegeben.
Okay.
Bedingungslose Liebe. Okay. Ja, Menschsein. Ja, Bezug was auf Vergangenheit, was jetzt kam, Mann, Frau. Und ich habe das auf der Menschsein-Ebene schon erfahren, die Verschmelzung. Zwischen diesem Wagen und mir war auf einmal nur die Energie. Es war gar kein Mann mehr und keine Frau hier.
Mhm.
Und es tat so weh, weil ein Teil in mir hier missbraucht wurde als Kind. Und diese Wut auf diesen Mann, Mann überhaupt, auch auf hier, auf diese Person auch, die Wut, die kam da sehr zu tragen. Und wenn du dann sagst, Mensch sein, oh, denke ich mal, nee, danke. Dieses, boah, Mhm. Ach, das ist so belastet, dieses, ich will überhaupt nicht diese, am liebsten immer das Leichte, ne, das Schöne, das Beliebtsein, klar, das immer gern, aber dann dieses Leid, ne, oder das, was damit verbunden ist, der Weg des Kundalini, weil du das als Weg beschrieben hast, bedeutet ja nicht, dass man einfach spazieren geht, sondern dass man das da hier erfährt, im Menschsein. Und das war 2011, wir haben 23 und heute noch ist hier noch insgesamt das Thema Mann, Frau. Und Hypnose wurde probiert, Heilung wurde probiert, Satsang bin ich regelmäßig, das ist nicht probieren, sondern sein, aber kein Wissen mehr, kein. Ich wüsste nicht was und ich wüsste auch nicht wie. Wie man einfach das Geschehen, am letzten Satz mit dir, da ging es um dem Gott alles hingeben. Das ist so ein bisschen noch der, wo ich sage, lass mal los, es geht dich doch alles gar nichts an. Mhm. Da bin ich, glaube ich, so an diesem Punkt, weil ich weiß es nicht, ich weiß einfach nichts mehr. Das ich weiß nur, dass alles wehtut und dass ich es ablehne, das schon noch. Weil, könnte ja wehtun, ne? Könnte ja mich umbringen. Das ist jetzt bloß noch die Todesangst eigentlich letztendlich. Ich bin ja am Boden angekommen. Weil wenn Mann und Frau sich verschmelzen, dann kann ja der Tod passieren, weil dann wird sich ja, stirbt ja was.
Ja. Das ist gut so.
Ja.
Das soll so sein.
Und dann dieses Eintagen, ne? Wie eine Zeichentrickfilme. So.
Ja, das ist perfekt. Genau darum geht es. Auch dieses Zittern, all das gehört dazu. Auch die Angst, auch die Panik, all das gehört dazu. Das, was danach kommt, ist besser als alles zuvor.
Ja. Das ist die Sehnsucht auch. Ja. Die ich schon immer spüre. In all diesen Problemen spüre ich sehr wohl immer noch die schon ein Jahr zu dem Prozess. Also schon. Weil wenn es dazu dient, dass man es erfahren kann, wachsen kann, spirituell, das ist schon dann ein Jahr, sonst wäre ich ja schon irgendwo runtergesprungen oder verwirrt geworden. Da ist ein sehr tiefes Verstehen ist vorhanden. Bei einigen Momenten nicht, wo es wieder vergessen ist, klar, da ist wieder getobt oder gelitten. Das traue ich mich gar nicht sagen, weil was tun, weil einfach auf das sitzen, da ist
nichts zu tun. Es gibt nichts zu tun, ja. Alles tot fallen lassen. Und wenn die Angst kommt, nicht davonlaufen, aber sich hier stellen.
Dann kommt Panik. Ja. Die Nase ist zu. Das ist wie Sterben eben. Als wenn ich es nicht aushalten könnte.
Ja. Da hilft dann Atmen. Ja, nachspüren den Körper, so atmen, wie er auch immer atmen möchte, und atmen lassen. Auch jetzt, einfach zulassen. Also einfach, das
atmen ist ja leicht. Ne? Ja, wenn es ganz schlimm ist, wenn ich gar kein Ding mehr dann habe, dann denke ich mir dann oft, das bist nicht du, lass gut sein. Und manchmal hilft es mir sogar raus dann, dass ich sage, ja, scheint so zu sein, dass hier jemand irgendeine Panikattacke hat, aber das bist nicht du.
Das ist einfach generell da sein lassen. Das ist ein Inneres aus dem Weg gehen und das da sein lassen. Voll die Panik aufsteigen lassen, die Energie aufsteigen lassen. Nichts tun, nicht verhindern, sondern damit atmen. Egal wie der Körper atmen möchte. Laut, leise, schnell, langsam, tief, flach, wurscht. Und sich dem hingeben, diesem Prozess. Selber aus dem Weg gehen. Einfach aus dem Weg gehen und das zulassen. Das geschieht von selbst. Und es fühlt sich wie Sterben an. Ja? Und es ist auch ein Sterben in gewisser Weise. Aber das, was übrig bleibt, ist dann das, was du wirklich bist.
Das Körperlose. Ich habe es so ein bisschen vom Geschmack her so ein bisschen. Also in die Nähe, sage ich mal, das erfahren uns bestimmt eine andere, aber so ein bisschen einen Einblick mal bekommen, wenn dann der Körper wirklich verschwindet, dann ist das, diese Körperlosigkeit ist dann bedingungslos. Und vielleicht ist auch deshalb das Leid so schwer, weil weil man ja schon mal ein bisschen gekostet hat und jetzt möchte man halt da.
Das ist die Farbe.
Möchte man die Nachspeise ja. Oder das Gericht.
Ja.
Ja, apropos Gericht, dann ist diese damals, eben 2011, diese Sucht dann nach diesem Mann, obwohl er so mich betrogen, belogen, blöd, aber trotzdem die innerliche Sucht haben wollen. Weil das damit verbunden war, als wenn ich das brauche, um zu überleben. Ich bin dann zwar schon gegangen, habe mich getrennt, aber schon immer haben wollen.
Das sind die typischen Prozesse, die da ablaufen, auch in dieser Idealisierung. Also auch im Tantra passiert diese Idealisierung, dass man es auf eine Partnerschaft projiziert und glaubt, dort finden zu müssen. Ja. Aber in Wirklichkeit findest du es letztlich nur in dir selbst. Ja, das Ganze ist voll schön, ja, sich begegnen und alles und auf dem Weg, das löst schon was aus, das triggert die Energien, die kann man genießen, aber das Letztendliche geschieht nur in dir. Dazu brauchst du nichts und niemanden. Ja, das geschieht in dir.
Das Leben hat das alles auch so vorbereitet, es ist ja in Trennung gegangen, weil es so sein soll, denke ich mal, weil da habe ich nichts dazu beigetragen, es kam, so wie es kam. Und irgendwie sehe ich so ein bisschen den Weg, dass es mich zu dieser Einsamkeit oder zu mir selbst, und der Rückzug war die letzten Jahre sehr deutlich. Ich ziehe mich immer mehr zurück, habe aber die Wahl. Also ich könnte raus, ich könnte beides, aber hier ist immer der Wunsch so in sich, weil ich nicht noch mal einen Mann suchen oder irgendwas.
Ja, genau.
Ich sehe schon so ein bisschen.
Das ist ja halt in sich reinfallen. Das ist es. Da fehlt dann auch nichts. Da fehlt nichts. Fehlt jetzt irgendwas?
Die Worte, ja. Wenn ich reingucke, ob was fehlt, dann verschwinden die Worte. Also,
na, lass sie verschwinden.
Ja, da ist nichts, was man noch benennen. Also,
ja, perfekt.
Wir müssen die ja erst suchen, aber...
Ja, nee, geh genau dorthin. Ja, das ist ja schon da.
Ja.
Das ist ja schon ein Deal.
Alles gut. Also, ja. Da ist alles in Ordnung. Da fehlt nichts.
Gut,
keine Fragen.
Dort zu verweilen, immer wieder, weil dort, das ist die Tür.
Bin da verschwinden.
Ja, lass dich verschwinden. Du darfst verschwinden, es ist ein angenehmes Verschwinden.
Keine Fäden mehr.
Nix.
Der Raum ist so leicht, es ist kein Gewicht. Nun möchte ich dieses Menschen einmal wieder hier und
gesetzt. Das ist beides okay. Das ist beides immer okay.
Das Menschen einmal wieder hier sein. Ja, angenehm. Das ist sehr leer. Und aus diesem Richtung stört nichts.
Nichts. Ja. Und das ist aber immer da, selbst wenn es einen aber stört.
Ja.
Ja. In Wirklichkeit nicht.
Ja, stimmt. Sehr schön. Danke.
Kann ich hier sitzen?
Ja.
Oder?
Ich habe ganz viele dumme Fragen wie immer. Und bezüglich der Frage der Partnerschaft. Sollte man in diesem Prozess überhaupt einen Partner holen? Ich meine, also wenn man ganz genau sagt, soll man halt überhaupt Sex haben? Mhm. Sex ist die intensivste Art von Energieaustausch. Man öffnet sich sehr weit und tauscht sich gegeneinander die Karma und Energie. Wenn man hast schon sehr intensiv an eigener Karma arbeitet, sollte man überhaupt noch offen für die Karma von anderen Leuten sein? Das kann doch nur belastend sein, oder? Hm.
Ist eine umfangreiche Frage eigentlich, weil letztlich gibt es keine Antwort drauf. Also da ist nichts richtig und nichts falsch, da gibt es kein Sollte. Okay. Es ist individuell verschieden. Es gibt Phasen, da ist es gut und kann es auch hilfreich sein, auch für den spirituellen Weg, einen Partner zu haben, weil ja gewisse Prozesse ablaufen, die eher therapeutischer Art sind, aber halt so Arbeitsbeziehungen, wo man dann halt da viel klärt innerlich und das benutzen kann dafür. Und das ist auch wichtig für diesen ganzen Prozess, scheinbar. Aber Bedingungen gibt es keine und am Ende ist es meist wirklich eher sinnvoll, alleine zu sein. Scheiden zu. Ja, selbst wenn das Ende, dieses Ende nur Stunden oder Tage dauert. Und das geht's gar nicht. Also man muss nicht da jetzt jahrelang alleine sein oder so. Sondern so wie es geschieht, wie auch immer es geschieht, ist okay. Es gibt kein richtig und kein falsch. Wobei man sagen kann, falsch wäre, wenn ich nicht meiner eigenen inneren authentischen Wahrheit folge. Und das geht es eher. Und die kann für jeden anders sein. Ja, wenn man zum Beispiel in einer Beziehung bleibt, die einem nicht gut tut, wo man nicht Freude empfindet oder wo Energie eher verloren geht als gewonnen wird, dann kann es sinnvoll sein, aus der Beziehung auch rauszugehen. Ja, und radikaler den spirituellen Weg. Aber genauso, wenn es gemeinsam geht, wenn beide vor allem das gleiche Ziel haben, also vor allem beim spirituellen Weg zeigt sich schon, dass es oft schwierig ist, wenn nur ein Part den Weg geht und der andere überhaupt nicht, gibt es dann meist die Situation, wo es dann nicht mehr geht, für beide nicht. Ja, für beide ist es dann Belastung. Da ist nicht irgendeiner ist richtig, der Spirituelle ist richtig und der andere ist falsch, sondern dann passt es dann irgendwann nicht mehr. Das ist dann normal, das geschieht immer wieder so. Aber richtig und falsch generell gibt es in dem ganzen Thema nicht. Sondern auf sich schauen, authentisch sein mit allem, was ist. Und energetisch wirklich nachfühlen, was braucht der Körper, was will er, wann fühlt er sich gut an. Ja, alleine oder zu zweit, wann fühlt er sich gut an. Und dem folgen. Also ich finde immer, dass man der Freude oder der Liebe oder dem guten Gefühl folgen soll. Oder auch dem Willen. Ja, das, was ich will, solange ich da ist, ja, darf es wollen. Ja? Dieses Wollen und dieses Ichen, dieses Ich-Phänomen verschwindet am schnellsten dann, wenn es authentisch den vollen Ausdruck finden kann. Und nicht versteckt wird und nicht so getan wird, als wäre da jetzt kein Ich oder so, nur weil man spirituell gehört hat. Ja? Und ein Konzept draus macht. Sondern das, was gerade jetzt erscheint, ist immer richtig. Und dem folgen. Egal, ob es ist Liebe, Wille, Lust, Freude oder einfach nur bei sich sein und spüren, völlig egal was, dem folgen, das was jetzt ist, das ist dann immer richtig. Aber nicht dem anderen folgen, der dann sagt, was richtig ist. Auch keinem Guru. Sondern sich selbst. Da, hier ist, spielt die Musik. Bei sich selbst, immer.
Ich finde es so schwierig, weil manchmal dieser Wille, also was ich will, und diese authentische innere Stimme, die wechseln sich halt immer so ab und die stehen halt im Konflikt. Also eines Tages würde ich so, meine innere Stimme sagt mir, mach das, aber meine Wille sagt mir 10 Minuten später, mach das. Mhm. Was kann ich dann machen?
Also ja, wenn die nach 10 Minuten schon was anderes sagen, ist natürlich schon blöd, weil es muss ja
oder ein Tag
im Jetzt bleiben. Bei 10 Tagen, ne, das wäre okay. Möglichst im Jetzt bleiben, das was jetzt ist. Und da geht es dann darum, versuchen, das auseinanderzuhalten, diese inneren Stimmen. Ja, ist es Intuition, ist es ein Bauchgefühl, ist es das Herz oder ist es der Verstand? Ja, und wenn da Widersprüche sind, dann ist das eine innere Zerrissenheit, die halt irgendwann im Laufe des Weges geheilt werden kann, diese Zerrissenheit. Und da ist dann letztlich eine Frage des Ausprobierens, welcher Stimme folge ich, was tut mir gut, welche Stimme tut mir gut. Tut mir der Verstand gut, kann ja auch sein, ja, dass das Herz verblendet ist, auch sowas gibt es. Ja. Tut mir die Intuition gut, was tut mir gut, um dem zu folgen. Das würde ich da einfach versuchen, dann aufgrund der Ergebnisse anzuschauen. Ja. Beziehungsweise da genau für solche Konflikte dienen ja auch spirituelle Wege, die, auch Therapien sind spirituelle Wege, ja, wo man Traumata bearbeiten kann, das dient ja genau dem, klarer zu werden, zu wissen, was man will oder zu wissen zumindest, was man nicht will. Wenn ich nicht weiß, was ich will, dann folge ich zumindest, dann schaue ich zumindest, dass ich nichts tue, was ich nicht will. Und mit dem Nicht-Will kriege ich einmal alles raus, was nicht passt und es schafft Raum. Und diesem Raum kann sie dann Wille oder was anderes zeigen oder Freude oder Liebe. Wenn ich den Raum schaffe, indem ich radikal alles beende, was ich nicht will. Und einen spirituellen Weg gehe, wie gesagt, wo ich Therapien, Atemarbeit, all das dazu zähle, um klarer zu werden. Oder die Gnade erwischt einen, dann weiß man es eh. Irgendwann im Laufe des Weges. Ja, aber bis dahin schadet es nicht, wenn man die Energie hat, etwas zu tun. Und hat man die nicht, dann ist das Angebot, sich hinzugeben, diesem Nicht-Tun und alles sein zu lassen. Das ist dann dieses, if you don't know what to do, do nothing. Dann nichts tun. Einfach nichts. Und spüren, was ist. Das kann man mit sich alleine, das kann man mit Partner, das kann man mitten unter Menschen, das kann man in der Stille. Einfach spüren, was da ist. Immer wieder spüren.
Okay. Und dann eine so relativ relevante Frage. Heißt Surrender eigentlich aufgeben? Ist das gleich wie aufgeben? Also wann weiß ich, okay, ich muss eigentlich nur akzeptieren und dann das Leben surrender? Oder war es eigentlich nur so aufgeben und da ich, ja. Aber eigentlich sollte ich noch kämpfen und Mühe geben.
Nee, ein echtes Surrender ist eine Art Aufgeben, aber es ist eher ein sich ergeben, sich Gott ergeben, sich dem Ganzen ergeben, den Eigenwillen rausnehmen. Wenn ich aufgebe, heißt das, ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, was für mich gut ist. Das ist dieses, was im Christentum ist, das dein Wille geschehe. Oder es ist nichts anderes. Sich ergeben, sich wirklich ergeben in dem tiefen Vertrauen, dass da etwas Größeres ist als du selbst. Was besser weiß, was für dich gut ist, was auf dich schaut sozusagen. Am Ende erkennst du zwar, dass du selbst dieses Größere bist, aber solange das nicht ist, macht es nichts. Geht es genau um diese Hingabe dieses kleinen Willen, dieses kleinen Egos, ja, dieses kleinen Ichs, das sich da identifiziert mit diesem Bodymind, mit diesem Körper, dass das sagt, ich gebe auch, ich weiß nicht mehr weiter und lass alles geschehen. Aber tu auch nichts dabei. Ja, also es ist kein jemanden folgen. Also niemanden, da geht es nicht darum, sich irgendwie jemanden anderen hinzugeben, sondern etwas Größerem, Gott letztlich. Und die Verbindung spürst du dann interessanterweise genau über diesen Körper, indem du dann nichts anderes mehr tust, was dieser Körper gerade will. Will er jetzt gerade essen, dann isst. Bist du nach 3 Bissen satt, dann legst du das Brot weg. Willst du jetzt Gedanke trinken, dann trink. Willst du dich hinlegen, leg dich hin. Willst du gehen, dann geh. Willst du links gehen, geh links, ohne zu wissen, wo es dich hinführt. Das ist Surrender. Weil hier, ja, ist letztlich Gott. Das ist, natürlich ist er überall, aber, ja, oder sie, oder eigentlich ist er sie. Ja, aber dem zu folgen, das ist in dir. Und das spürst du dann im Körper. Das ganz radikal, die profansten Bedürfnisse. Essen, trinken, schlafen, duschen, sitzen, gehen. Was ist jetzt? Was will der Körper jetzt? Das ist Surrender. Das ist nicht Surrender irgendein Meister oder so, das ist Surrender zu dir selbst. Und dein Körper, ja, wenn du eigentlich letztlich der Verstand bist, der Spack, ja, ja. Dein Körper ist die nächste Instanz hin zu diesem Kosmos. Dein Körper ist Teil des Kosmos. Und der spürt, über den spürst du, indem du dich dem umgibst, ja, gehst du diesen Schritt auf den Kosmos zu. Und letztlich ist es ein Surrender, ein Sichergeben dem Ganzen. Aber das läuft über den Körper. Dort spürst du es, was das Ganze von dir will. Ohne zu wissen, wo es hinführt. Genau das ist das Geheimnis. Weil solange ich weiß, wo es hinführt, ist es der Verstand, der irgendwas wiederholt. Ja. Echtes Surrender und Hingabe ist totales Vertrauen in die Zukunft, totales Vertrauen in das Ganze, ohne zu wissen, wo es hinführt. Und wenn ich das Gespür habe, ich muss nach links gehen, gehe nach links. Und wenn nach rechts, dann nach rechts, ohne zu wissen, wo es mich hinführt.
Also es heißt trotzdem, dass man halt so sich so zuhört und was der Körper oder hat der, keine Ahnung, der Kopf doch was sagt, ich soll da halt wahrscheinlich das probieren.
Nee, das ist dann der Kopf. Das ist der Kopf, der das sagt. Das ist nicht der Körper. Der Körper weiß es ganz genau, das spürst du. Und wenn du es nicht spürst, dann bleibst du sitzen. Solange bis du das spürst, der Körper will aufstehen. Und alles andere ist Kopf. Den Kopf würde ich in dem Prozess komplett, wenn es um Surrender geht, ich sage nicht, dass der Verstand schlecht ist. Ja, der hat genauso seine Berechtigung. Aber wenn es um Hingabe ist, dann ist es der Verstand selbst, der sich hingeben muss. Der bekennt, dass er nichts versteht. Der bekennt, dass er nicht weiß, was für dich gut ist. Und der vertraut, dass da, und erkennt, das ist ein wirkliches Erkennen, das sieht man dann, dass da was Größeres ist, dass wir alle verbunden sind, dass alles zusammenspielt, dass alles eins ist. Solange dieses Vertrauen nicht da ist, funktioniert es eh nicht, weil man es nicht glauben kann, weil man sich gar nicht hingeben kann, weil man ja nicht weiß, was da wirklich etwas ist, etwas Größeres. Also funktioniert diese Hingabe sowieso erst, wenn ich den tiefen Glauben habe oder die Erkenntnis, da ist etwas Größeres als ich, dem ich mich überhaupt hingeben kann.
Ja, das ist schwer.
Sehr.
Ich finde das mega schwer, weil ich spüre schon sämtliche Symptome von Kundalini und eigentlich muss ich fest überzeugt werden, dass was viel Größeres als ich gibt.
Genau.
Ist trotzdem schwer. Ich zweifle wirklich noch.
Alles andere ist ja auch nur Glaube. Ich kenne das von mir. Ich hatte nicht den Glauben, dass es etwas Größeres gibt als mich. Das klingt jetzt blöd, aber genau so war es. Ich hatte den Glauben nicht. Ich hatte geglaubt, ich war so in der Tantra-Szene. Das war mein Weg. Wir sind alle Götter, die Männer sind alle Shivas, in Mehrzahl. Die Frauen sind alle Shaktis, ebenfalls in Mehrzahl, alles Göttinnen in Mehrzahl und Götter in Mehrzahl. Ich habe nicht dieses eine gesehen, ich habe nicht an dieses eine geglaubt. Ich war nie in Satsangs oder irgend sowas, sondern irgendwann habe ich es gesehen. Und es passiert, es wahrzunehmen.
Wann war das?
Das war letztlich 2 Tage, bevor es dann endgültig für mich vorbei war, sozusagen. Ja. 2 Tage. Ja, zwei Tage. Das war die tiefe Erkenntnis, dass alle wichtigen Entscheidungen durch bestimmte Geschehnisse, die im Außen passiert sind, die tiefe Erkenntnis, dass es für mich bereitet ist, dass es für mich angerichtet ist. Und alles, was ich will, ist der Kopf, der sich vorstellt, wenn ich das und das und das und das mache, erreiche ich das und das und das und das. Ja, da habe ich dann im Rückblick erkannt, dass die wirklich wichtigen Dinge in meinem Leben, das, was wirklich entscheidend war, irgendwelche Paten zum Beispiel oder irgendwelche Jobs, die man kriegt hat, dass die wirklich wichtigen Dinge, die lebensverändernd waren, die habe nicht ich gemacht. Die sind gekommen, die sind mir zugefallen, das waren Zufälle. Das waren Zufälle, wo ich zurückdenke, wäre ich an dem Tag nicht, hätte ich mich nicht geirrt, dass nächsten Tag Feiertag, lauter so, ja, wo auch Irrtümer alles mit reinspielt, dann wäre ich nie dahingegangen. Ich hätte nichts planen können. Die wirklichen Dinge hätte ich nicht planen können. Die sind geschehen. Und dann zu erkennen, dass da eine höhere Absicht dahinter ist, dass es bereitet ist, dass es für dich angerichtet ist sozusagen, das zu erkennen, das erlaubt dann diese Hingabe. Das erlaubt dann erst, ich hätte mich auch nicht hingeben können, ich gebe es ehrlich zu, ich hätte mich nicht hingeben können, wenn mir irgendwer sagt, glaube an Gott. Ja, da hätte man gedacht, kommen da irgendwelchen Zeugen Jehovas, ich soll an Gott glauben oder was weiß ich. Da haben wir lustig gemacht drüber. Ja, solche Geschichten. Ja, aber ich habe es dann direkt gesehen. Und da habe ich auch nicht gesagt, Gott. Und Gott heißt für mich nie das Männliche. Also das, ich könnte auch Göttin sagen, ja, fast besser. Ja, oder das Ganze oder das große Eine selbst oder das wurscht, welche Bezeichnung man verwendet. Das ist eigentlich der intelligente, lebendige, bewusste Kosmos. Und da ist Gott halt ein Wort dafür. Und aber da habe ich auch noch nicht erkannt, dass das ist. Ich habe mir gedacht, na gut, das könnte ich war damals Osho Sanyasin ganz kurz, nur auch zwei Tage, es war zwei Tage vorher. Haben wir gedacht, das ist Osho vom Jenseits. Ja, irgendein Meister, ne? Oder es ist ein Schutzengel. Irgendwas kann man sich da denken, es ist wurscht. Es reicht, wenn du weißt und glaubst und siehst, dass da etwas Größeres ist. Du musst das nicht benennen. Ja, du musst das nicht benennen, aber etwas Größeres, wenn es nur das Kollektiv, der kollektive Geist ist, der uns alle durchströmt. Ja? Aber du siehst, wie wir alle verknüpft sind und wie für dich das eigentlich Gutes geschieht. Und wenn du das erkennst, das ist der Punkt, wo man loslassen kann. Wenn man dann dieses Urvertrauen wiederfindet, was wir alle verloren haben, das Urvertrauen, das wir alle, da gibt es auch den Spruch, du kannst nicht tiefer fallen, weil es in Gottes Hand. Und genau das ist der Punkt, dieses Urvertrauen wieder zu haben, dass wir getragen sind, dass wir nichts zu verlieren haben. Selbst wenn wir das Leben verlieren, egal was, ja, da ist etwas Größeres, was uns auffängt. In Wirklichkeit sind wir das, aber jetzt erkennen wir es später. Ja. Solange wir identifizierter sind, ja, erscheint es wie, als wäre es größer als wir.
Aber ist das immer was Gutes, was auf einen wartet? Man kann an etwas Glauben haben und dann sich dann surrender. Aber ist wirklich das Ergebnis immer, was man sich wünschen soll?
Ob es wünschenswert ist, habe ich nicht gesagt.
Das okay, Ego ist nicht, gar nicht, was Schicksal so ist. Gefällt mir aber gar nicht.
Ja, das Ego kann sein, dass es sogar überhaupt nicht wünschenswert ist, weil das stimmt dann nicht dabei. Das erreicht es ja nie. Also der sich was wünscht, der geht eh verloren oder die geht eh verloren. Aber es ist trotzdem immer besser als alles andere. Weil alles andere sind nur Substitute, alles andere sind nur Satzbefriedigungen. In Wirklichkeit sind alle Menschen auf der Suche. Nicht nur die Menschen, die jetzt suchen, ja, sondern auch alle, die suchen über Süchte, das ist ja auch eine Sucht, und eine Suche, oder über Ersatzbefriedigungen. Alles ist Ersatzbefriedigung. Der bessere Job, Geld, Partnerschaften, die irgendwas liefern, ja, ist alles Ersatzbefriedigung letztlich. Jedes Mal, wenn man irgendwas macht, wo man Freude sogar empfindet, das darf sein, das soll man machen, man darf die Lust frönen, man darf der Liebe frönen, man darf der Freude frönen, aber all das sind Ersatzbefriedigungen dafür, dass das eigentliche Glück immer da ist, und zwar bedingungslos. Da braucht man nichts tun dafür. Das ist schon da. Nur wird es durchs Tun übersehen, weil wir so viel mit Tun beschäftigt sind, um irgendwas zu erreichen, was uns angeblich glücklich macht, sind wir so abgelenkt, dass wir das, was schon da ist, diese Glückseligkeit übersehen. diese Stille, diesen Frieden, der immer da ist. Ja? Die Glückseligkeit nennt, das ist auch nur so ein Peak, so aller mehr geht nicht. Aber dieser Friede, der ist, mehr ist nicht nötig. Das reicht aus. Ja, und dann, das kommt nichts anderes an, weil es wirklich permanent ist. Bedingungslos. Der hat keine Bedingung, dieser Friede und dieser Stille. Und das ist schon da. Und das ist das große Geschenk. Ja, aber das wartet, wenn alles Wünschen eben und alles steuern wollen, weg ist. Weil das ist unsere Natur. Von jedem von uns ist das die Natur. Ohne den fallen wir um und braucht der Körper nicht mehr leben. Ohne dem ist das die Lebensenergie an sich. Das ist eigentlich das, was Kundalini auch wirklich ist. Die ist die Energie, die uns alle durchströmt. Egal, ob wir es bemerken oder nicht. In der Sexualität bemerkt man es dann als erstes. So ist das zweite Chakra, wenn es vom ersten hoch, bemerkt man es als Lust, dann merkt man, ah, da ist Energie. Ne? Aber in Wirklichkeit ist das unsere Lebensenergie, die Energie, die uns durchströmt. Die komplette Energie. Da braucht es nicht mehr, es ist einfach Friede. Wie eine kleine Flamme, die ewig brennt.
Hast du auf deinem Weg gewisse Fähigkeiten entwickelt? Weil ich gehört habe, man kann nach einer gewissen Zeit vielleicht Auren sehen, Geister und so weiter. Ich habe auch gehört, wenn sich Menschen umbringen und die Zeit noch nicht da war, dass sie als Geisterwesen hier rumgeistern. Und ich finde es ein bisschen beängstigend, ehrlich gesagt, was so rum. Also ich sehe es vielleicht gar nicht, aber es ist da.
Sind alle da.
Und ich habe auch gehört, dass man gewisse Fähigkeiten entwickeln kann und die aber dann wieder beiseite legen soll, weil es ja hinderlich ist für den Weg. Das ist jetzt mehrere Fragen.
Wenn wir jetzt zu den Fähigkeiten kommen, das ist schon so. Also vor allem, um das zu unterscheiden auch, da kommen wir nochmal kurz zurück zur Kundalini. Ich sehe halt so, generell, nur als Hintergrundwissen, ich sehe es so, dass wichtig ist, in dem ganzen Prozess den Körper und die Energie mitzunehmen. Das ist dann für mich, wo wirklich Körper und Geist und Bewusstsein verschmilzt und eben dieser körperliche, physische Erfahrung ist. Ohne den kann es oft sein, ne? Ich kann zum Beispiel Non-Dualität auch erreichen, indem ich ein Auge schließe. Ne? Dann sage ich, ist alles non-dual, ist alles eins. Oder ich schließe das andere Auge, ne? Dann ist auch alles eins. Es ist halt eine rein geistige Erfahrung oder auch im anderen Fall eine rein körperliche Erfahrung. Es gibt zum Beispiel reine Kundalini-Erfahrungen ohne Erleuchtung. Also das einmal möchte ich auseinanderhalten. Wenn es aber mit Kundalini ist, dann ist es wirklich so, dass durch diesen Aufstieg der Energie und in dem sich die da im Kopfraum ergießt letztlich, im Gehirn, Areale geweckt werden, so ist es beschrieben einerseits und das stimmt auch. Also alle, die das erfahren haben, mit denen ich jemals zu tun hatte und bei mir selbst weiß ich, dass dann wirklich dann quasi Fähigkeiten erweckt werden, die vorher geschlummert sind. Aber das sind können ganz profane Dinge sein, dass man plötzlich musikalisch wird. Also bei mir war es so, dass ich plötzlich viel mehr Gefühl für Musik hatte, für Tanz etc. Also ein Feeling hatte, das ich vorher nicht hatte. Da habe ich vielleicht beim Takt mitgezählt oder sowas. Oder den grünen Daumen entwickeln. Das war auch bei mir. Oder plötzlich irrsinnig gern kochen und auch gut kochen. Also es wird vieles, alles was man dann tut, fast alles was man tut, wird zu einer bestimmten Perfektion getrieben. Also man ist fast nicht zufrieden, wenn es nicht perfekt mehr, weil es aus einem kommt. Ja? Und dann natürlich auch also es sind normale profane Fähigkeiten, die dazukommen, dass einfach Gehirnareale erweckt werden, die vorher geschlummert sind oder Talente, die nie gelebt wurden oder nie erkannt wurden. Und was auch geschieht, ist, oder Poesie, wo man plötzlich poetisch wird und Gedichte schreibt und das vorne, also eher solche Sachen, künstlerische Dinge. Was auch geschieht, ist, dass man erkennt, das ist aber für mich keine Fähigkeit, zum Beispiel Telepathie ist für mich keine Fähigkeit. Telepathie ist eher, dass man erkennt, dass wir immer sowieso telepathisch verbunden sind. Und im Leben werden dann solche Sachen wie Telepathie oder auch Wunder zu etwas Normalem. Das heißt, man erwartet, nicht, dass man Wunder erwartet, ist übertrieben, aber man gewöhnt sich so sehr an Wunder, und umso mehr man Wunder als etwas Normales ansieht, umso mehr Wunder können auch geschehen, die geschehen dann von selbst, weil man es nicht mehr hinterfragt, solange eine Skepsis da ist, bremst das die Wunder sozusagen. Da kann sich Gott oder das Göttliche nicht voll entfalten. Voll entfalten kann es sich dann, wenn ich alle Wunder annehmen kann, auch wenn sie noch so unglaublich sind. Umso mehr ich das annehmen kann, umso unglaublicher können die werden, diese Wunder. Und dass solche Sachen geschehen. Und da kann auch dazu gehören Kommunikation mit scheinbar Toten, wobei man jetzt sagen muss, das ist in Wirklichkeit, sind wir ja an diese Toten. Und das ist ja der Punkt. Die Non-Dualität, das, was wir wirklich sind, erklärt alle Phänomene. Ich brauche keine Telepathie, zu sagen, von da wird nach dort was übertragen, wenn ich weiß, ich bin in dir und du bist in mir und wir sind eins. Dann sind wir in Wirklichkeit am selben Ort, am Nullpunkt sozusagen, jenseits von Raum und Zeit. Da ist keine Übertragung von A nach B. Das geschieht einfach am selben Ort. Also all diese Phänomene sind auch viel einfacher zu erklären. Da braucht man nicht irgendwelche magisch-mystischen Dinge. Mit Non-Dualität lassen sich die auch recht einfach erklären. Und genauso ist es mit Toten. Jeder, der stirbt, ist der, die das Ganze ist. Bei Gott, ist in Gott, ist Gott. Ja? Du warst jeder Mensch, der jemals existiert hat. Also kannst dir natürlich aus dem Feld, wo immer das auch gespeichert ist, da gibt es jetzt Konzepte wie kollektives Unbewusste, morphogenetisches Feld, Akasha-Chronik, egal welches Konzept ich nehme. Aber Tatsache ist, es ist verfügbar. Ich kann mir jeden herholen. Ich kann jeder sein. Ich kann dir in die Erinnerung gehen von anderen Leben und solchen Dingen. Sowas geschieht auch. Aber warum? Weil wir ja schon eins sind. Weil wir ja das alle waren. Jeder. Manche Leben sind einem näher, die kommen eher zu einem, dass man da Rückerinnerungen haben kann, und manche nicht. Das sind wie Cluster, die da herumschweben. Aber das ist nichts Beängstigendes. Weil man erkannt hat, dass alles eins ist, gibt es ja nichts, wovor man Angst haben müsste. Weißt du, was ich meine? Also, wenn die Angst da ist, darf sie auch da sein. Aber sie würde dann nicht da sein, wenn du erkennst, dass wir alle eins sind und dass du auch eins bist mit allen Verstorbenen. Die bist auch du. Und die sind auch jetzt noch greifbar, weil die Information nicht verloren geht. Zeit ist auch nur so eine Illusion. Ja, das ist nur Entfernung. Jesus ist 2000 Jahre entfernt, aber nicht. Das ist keine Vergangenheit, das ist jetzt.
Also gibt es nichts Gutes und nichts Schlechtes eigentlich. Also, man hat ja immer Angst vor irgendwelchen
Geschichten. Genau, das sind nur Geschichten. Genau. Gibt nichts Gutes, so kann man sagen. Wobei ich tendiere eher zum Guten. Das ist aber das Natur des Universums. Das weiß man auch, dass beim Universum, also bei diesem sichtbaren Universum, dem scheinbaren, ein paar Prozent Gutes, also positive Materie übergeblieben ist. Normalerweise hätte sie sich nach Urknall sofort wieder auflösen müssen, Materie und Antimaterie. Also wir sind ein bisschen im Positiven. Wir sind ein bisschen im Plus, also ein bisschen im Guten. Sozusagen. Aber im Prinzip kann man es als neutral sehen.
Ja. Ich merke, wie ich so ein bisschen echt aufgeregt bin, weil es ein bisschen ein heikles Thema ist für mich. Also ich kenne mich irgendwie auch schon ganz lange, ich fand das immer so schön, dass du gesagt hast, der Freude folgen, und ich war da auch lange mit Tantra unterwegs und da hast du mich da auch immer so abgeholt. Und irgendwann kam dann so ein Punkt, wo dieses Advaita so irgendwie so mal so ganz klar war, und dann habe ich gemerkt, wie so über die Jahre dieses Interesse am Tantra so, also es ist irgendwie echt so gesunken. Und nicht, dass ich nicht dieses Körperliche schon auch schön finde, aber es hat einfach diese Hype, den es da so war am Anfang, das alles schon, hat es einfach verloren. Und jetzt habe ich einen Bekannten, der in der tantrischen Gemeinschaft lebt, und seine Mega-Überzeugung ist die, also nur die Lingam-Yoni-Vereinigung ist die, die einen sozusagen wirklich transformiert. Und da diskutiere ich mit ihm immer hin und her, weil ich sage, also ich finde, du bist dann ja so zielorientiert, also dass es nur durch das kommt, ja. Mhm. Und weil wir über die Kundalini vorhin auch gesprochen haben oder sowas, wie siehst du denn das?
Ja, also jeder Weg, der von sich behauptet, der ist der einzige, der funktioniert, hat ein gewisses Problem. Ja, für die, die überzeugt sind, man kann schon einen Weg eine Zeit lang gehen, aber wie ich am Anfang gesagt habe, am Ende wird jeder Weg hingegeben. Ja, am Ende geschieht jeder Weg in Rom. Ja, und ist jeder Weg zum Großteil sogar nur Ego-Befriedigung, wenn man es genau nimmt. Auch wieder eine Art Hamsterrad, in das man gerät. Egal was es ist, dann ist es das spirituelle Ego und ich bin schon so weit und überhaupt. Ja. Also, ich kann da nur eher dir zustimmen, was du da so siehst. Ja, das ist so. Das ist ja nur ein Weg, also auch nur Phase. Auch das Tantrische ist nur Phase. Und wenn es einen begeistert, ich sehe im Tantrischen vor allem den Vorteil, eben gerade, weil es schöne Erfahrungen am Weg gibt und auch für die Persönlichkeit mal einiges mitnimmt und auch das Ego in manchen Dingen befriedigt wird und das ist gut so, ja, weil das braucht es auch, ist es ein Weg, der nicht einmal ankommen muss, weil er Freude macht. Schlimm wäre ein Weg, reiner Askese zum Beispiel, wenn ich mich nur kastei 50 Jahre lang oder 50 Jahre lang auf einem Bein stehe und den Arm hebe und glaube, ich komme dann deswegen an. Das wäre blöd, wenn ich dann merke, das war alles umsonst. Aber beim Tantra habe ich dann wenigstens ein paar schöne Orgasmen mitgenommen. Auch wenn ich nicht ankomme. Ja, also da braucht es ja nicht einmal das Ankommen. Also für mich ist gerade das Tantra ein Weg, der dafür steht, dass der Weg selbst das Ziel sein kann und man nicht einmal ankommen muss. Wenn man es dann aber so weit treibt, dass man sagt, nur das führt, das ist Quatsch. Ja, das ist Quatsch. Das kann für ihn vielleicht stimmen, vielleicht wäre das so glaubt, aber selbst dann, gerade das ist meist etwas, was irgendwann einmal losgelassen dann wird. Und so.
Das ist schon normal. Also seine Argumente waren auch die, dass man durch diese Vereinigung auch so an die tiefen Schattenthemen kommt. Also ja, es war nicht nur, dass es immer alles Freude und irgendwas kommt und so, und dass das halt so effektiv sei und alles andere einfach so mühsam und viel länger dauert und tralala.
Das kann schon sein. Für ihn kann es so sein und das sehe ich schon auch. Also der tantrische Weg hat schon im therapeutischen Bereich, und da geht es gar nicht um Erwachung und Erleuchtung, sondern rein im therapeutischen Bereich, dass man Persönlichkeitsbildung in der eigenen persönlichen Entwicklung, Schattenseiten anschauen. Ich sehe es schon so, dass da immer die Wege, die erstens den Atem mit reinnehmen, Tantra tut es, Yoga tut es auch, ne? Pranayama etc., da kann viel geklärt werden, da können Traumata aufgelöst werden mit quasi eigentlich mit Sauerstoff, man kann jetzt da sagen Prana, durch die Energie in der Luft, aber im Prinzip durch Sauerstoffanreicherung im Körper können alte Traumata gelöst werden, das kann alles einen Sinn machen, das ist ja gut. Und wenn ich dann die sexuelle Energie noch dazu nehme, ist das verstärkend, das ist halt so, da tut sich schon viel, das ist schon der Weg dieses Aufstiegs der Energie, die dann da im Körper wirklich was bewirkt, das sehe ich schon persönlich auch so, dass der Weg kräftiger ist als viele andere Wege. Aber das heißt nicht, dass es der einzige ist und das heißt nicht, dass nicht viele andere Wege, wo auch viel mit Körper gearbeitet wird, Schamanismus zum Beispiel etc., dass die nicht genauso gut sind. Ja, oder dann kommt es auch noch auf die persönliche Konditionierung an, was tut mir gut, was spricht mich an, den Weg werde ich folgen. Wenn mich das Sexuelle und das Tantra nicht anspricht, dann kann ich das 30 Jahre, 50, 100 Jahre machen, wird es nichts bringen, ja? Wenn man sich dem ja nicht wirklich öffnet. Ja? Sondern ich brauche die Freude, ich brauche das Ja, und da ist immer der Weg, für den ich mich entscheide, wo ich ein Ja empfinde, der ist dann der richtige. Und der kann komplett konträr sein. Und gerade wenn man schon im Tantra drinnen war, wie du das gesagt hast, dann kann es einfach sein, dass man dann gewisse Themen da erledigt hat und dann geht es eben auf einer anderen Ebene oder mit einem anderen Weg weiter. Das ist völlig normal. Und für mich ist schon am Schluss, auch im tantrischen Weg, ist am Ende irgendwann der Punkt, wo es um die Vereinigung in einem selbst geht. Ja, also Lingam und Yoni ist lang sehr gut und da wird geschieht viel im Körper, aber wenn es dann wirklich um Erleuchtung geht oder um den Kundalini-Aufstieg, dann geht es nur. Ich habe auch immer bei mir selbst diese Vision gehabt, ich möchte in Vereinigung, in Yabjung erleuchtet werden, ja, zu zweit. Das ist so der romantische, tantrische, romantische Traum, ne? Und dann schwebt man ewig so im Universum für ihn. Ewig vereint zu zweit. War auch meine Vorstellung. Ist typisch. Und da glaubt man dann auch, dass nur das darf sein, was anderes will ich nicht. Weil man nicht, man will ja nicht allein sein dabei. Aber genau das ist der Punkt, dabei ist man allein. Ja, weil wir sind allein in Wirklichkeit. In Wirklichkeit sind wir allein. Ja, wir alle sind allein. Wir sind nämlich das All-Eine. Allein, All-Ein. Ja, wir sind dieses All-Eine. Und dieses All-Eine kennt kein Zweites. Ja, und dieses All-Eine findet man eine Zeit lang im Du, durch die Projektion und so. Ja. Aber wenn man es am Ende erkennt, man, wenn jeder voll ins Du geht, besucht jeder das Haus des anderen und keiner ist zu Hause. Ist keiner zu Hause, weil ja, eine Zeit lang funktioniert das. Aber in Wirklichkeit, am Ende passiert es in einem selbst, weil dieses All-Eine will als All-Eines erfahren werden. Und das geschieht dann nur in einem selbst. Das ist ein innerer tantrischer Prozess, eine innere Vereinigung. Das ist das, was dann geschieht.
Und ich habe auch, du hast mal das Latihan erzählt, wo man so einfach im Moment ist, ja, und sich so treiben lässt. Und ich habe bei diesem fokussierten, unbedingt Vereinigungsding, habe ich auch immer wieder gesagt, du kommst da total aus dem Jetzt raus, weil es dir einfach immer wieder irgendwie so ein Ziel hast oder sowas.
Das kann schon sein. Wenn man es als Ziel hat, dann ja. Aber auch das geschieht im Jetzt. Das ist halt der Punkt, letztlich geschieht ja alles im Jetzt. Also auch Gedanken an die Zukunft oder die Vergangenheit geschehen im Jetzt, weil letztlich gibt es nur das Jetzt. Alles andere ist halt eine Vorstellung im Verstand, ein Kino im Kopf.
Ich denke öfter über das Thema Mitgefühl nach. Auch wenn man die Gedanken, dieses Mitgefühl, das wir sind ja viel aus dem Buddhistischen auch, ob das nicht vielleicht irgendwie doch mal so genau heuchlerisch ist. Die Befriedigung des eigenen Egos, um zu sagen, ich bin ja wohl, ich bin ja Mitgefühl und das, obwohl es das eigentlich gar nicht bräuchte, weil ich das so reflektiere, wie du das sagst, hätten wir ja praktisch Mitgefühl mit uns selber, das ja gar nicht nötig ist, wenn man es ja gar nicht braucht. Denkst du
drüber? Ja. Es gibt schon echtes Mitgefühl, wenn es authentisch ist und da gibt es auch verschiedene Formen davon. Ja, ich will nicht sagen, dass es nur danach gibt. Ich selber habe das so erfahren, also natürlich früher als Mensch. Also davor, ist ja jetzt schon 25 Jahre her und die Erinnerung wird da schwächer, dass man sie reinversetzen kann, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich da auch Mitgefühl hatte, aber eher mit in engen Beziehungen, nicht? Eigene Kinder oder so, oder Tiere, wenn es leiden. Also wenn man unmittelbar betroffen ist und in Beziehung ist, da erfährt fast jeder Art menschliches Mitgefühl aus Liebe heraus und Zuneigung heraus. Manche erfahren es dann, da ist auf natürliche Art und Weise das Herz halt so offen, dass sie es auch erfahren für andere, auch wenn sie nicht erleuchtet oder so sind. Ne? Aber das große Mitgefühlsthema hatte ich dann ein, zwei Jahre nach dieser Erfahrung, nach dieser Einswerdung. In den ersten ein, zwei Jahren war es bei mir so, dass ich überall Gott gesehen habe. Ja? Gott, das Selbst, egal wie man es nennt, mich selbst. Ich habe aus allen Augen gesehen, das sehe ich jetzt auch noch so. Und da kann man sagen, egal wie man das nennt, welches Konzept man für diese Einheit hernimmt. Und was da in diesen ersten Jahren krass war, war, dass das Mitgefühl, das typische Mitgefühl eher verschwunden ist. Eben weil man überall das eine sieht, man fühlt sich regelrecht verarscht in der, am Anfang, wenn da ein Leidender erscheint und jetzt tut Gott so, als würde er leiden und ich soll drauf reinfallen. Ha, 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 hab dich durchschaut. Man lässt sich nicht mehr identifizieren und solche Konzepte hat man da. Oder man ist so sehr im Jetzt verwurzelt, dass wenn jemand kommt und sagt, mein Vater ist gestern gestorben, dass man es hier und jetzt verwurzelt, dass man sagt, welcher Vater? Hier ist kein Vater. Und gestern, das ist ja schon vorbei, jetzt ist hier kein, ne, so. Und du bist ja überhaupt erst gerade erschienen, du bist ja gerade ums Eck gekommen und Gott hat dich erschienen. Also so krass kann es gehen, dass man nur mal das wahrnimmt, was im Hier und Jetzt erscheint und nur mal das für real hält, gerade am Anfang, ist das auch sehr, sehr überzeugend, dass immer nur Gott erscheint und dann irgendwelche Geschichten erzählt und da fehlt dann so ein bisschen das Mitgefühl. Ne? Auf natürliche Weise, weil man das ganze Spiel nicht mehr ernst nehmen kann. Aber spätestens dann, wenn andere Satsanglehrer oder andere bei einem auftauchen und zu dir sagen, nee, du warst jetzt nicht am Klo und du bist verschwunden im Nichts und jetzt plötzlich wieder erschienen, dann denkt man sich, okay. Und dann hatte er eine zweite Todeserfahrung, wo dieser Zeuge, dieser Beobachter, der einfach nur beobachtet und bezeugt und halt alle Emotionen eine Zeit lang transformiert. Das ist schon ein ganz tiefer Prozess, der da ansetzt. Ja, eigentlich ein Thema für Nackenberg, aber wurscht. Wenn man jetzt, das ist ein ganz tiefer Prozess in den ersten Jahren, wo halt alle Emotionen durchgefühlt werden und transformiert werden auf einer bestimmten Ebene, bis das nichts mehr da ist. Und wie wirklich dann nichts mehr da ist, ist dieser innere Zeuge auch gestorben und was dann erwacht ist, oder übrig geblieben ist, oder wiedergekommen ist, ist das reine Menschsein. Inklusive diesem Mitgefühl. Das plötzlich, und das ist nichts anderes, was im Buddhismus die Bodhisattva-Erfahrung ist. Die kommt also sehr wohl nach der Buddha-Erfahrung. Im Buddhismus wird das oft so erzählt, du kannst da aussuchen, weil er mehr oder weniger kurz vor, ich weiß nicht, wann man sich das aussuchen können soll im Buddhismus, ob du erleuchtet werden willst und der Buddha wirst oder ob du wartest, bis das alle anderen erleuchtet sind und alle anderen Wesen und dann bist du Bodhisattva und hilfst ihnen. In Wirklichkeit, in meiner eigenen Erfahrung war das nicht so, sondern war zuerst eben dieses reine Buddha-Sein und das mehrere Jahre und dann diese bewusste Entscheidung für die Ebene der Menschen. Das heißt, dieses Leid wieder anzunehmen, also anzunehmen, dass Menschen leiden, dass sich Gott im Menschen vergisst und Menschen wieder auch auf der menschlichen Ebene zu begegnen. Und das ist dann Mitgefühl. Und das echte Mitgefühl bedeutet dann, wenn jemand leidet, dass man sich auch echt energetisch verbinden kann und das in sich spürt. Das heißt, man spürt dann das Leid wirklich in sich. Und es braucht nicht einmal, dass da jemand vor einem erscheint und leidet. Es reicht sogar die Information. Also wenn es Informationen sind wie Krieg oder nicht, wie es jetzt Israel und Palästina. Und wenn man diese Geschichten dann hört, da auch das mit, das fühlt. Für viele ist das so schrecklich. Nicht? Da hört man so schlimme Geschichten. Aber für mich, in dem Zustand ist es so, dass es eine Einladung ist, diesen Schmerz zu fühlen. Ja, und das ist dann Mitgefühl. Und da ist dann wirklich so, dass so quasi geteiltes Leid ist halbes Leid, dass man durch dieses Fühlen, durch dieses Mitgefühl, Leid aus der Welt nimmt, indem es gefühlt wird, indem nichts damit gemacht wird, sondern es wird gefühlt. Und das ist echtes, das ist für mich echtes Mitgefühl. Und das ist was anderes als Mitleid in dem Sinn, obwohl, ja, man leidet mit, aber in Wirklichkeit ist ja kein Leid, sondern nur ein Fühlen. Man fühlt den Schmerz. Das ist nicht leidvoll. Weil wenn es nichts mehr zu verlieren gibt, weil man ja schon längst was nichts gekostet hat und eben nichts verschwunden ist und es wirklich nichts zum Verlieren gibt, dann kann man auch voll und ganz zu 100% dieses menschliche Leid und dieses Elend spüren in sich und dadurch etwas Schmerz aus der Welt nehmen. Und das ist das, um was da dann geht. Letztlich. Auch in der Jesus-Geschichte ist eigentlich genau darum gegangen. Da war der so Vorreiter, sozusagen, das so zu fühlen. Ich hätte noch eine Energiefrage. Und zwar habe ich so einige energetische Phänomene. Also ich bin vor 2,5 Jahren aufgewacht und seitdem steigt meine Energie irgendwie ständig an. Und vor allem so in der Nacht ist sie so fast, also fast unaushaltbar, wenn ich so im Körper bin. Wenn ich dann sozusagen ganz weit wäre, nicht mehr im Körper, dann kann die so rumschwirren, wie sie will. Aber es ist auch für andere Menschen unaushaltbar. Also wenn ich in der Nähe von meiner Partnerin bin, ich kann da gar nicht neben ihr schlafen, weil das so eine starke vibrierende Energie ist. Und ich kann es irgendwie nicht so einordnen, was das jetzt ist. Ist es jetzt Kundalini, weil eigentlich wäre die ja im Körper noch? Oder ist eigentlich diese Energie so in dem Raum um mich herum, also in dem eigentlich im unendlichen Raum? Also ich finde da schon meinen Weg, aber es wäre irgendwie cool, so eine Einschätzung zu hören, wenn du sowas Ähnliches kennst.
Also als du zu sprechen begonnen hast, hatte ich in Erinnerung an ähnliche Phase, wo ich in der Nacht Energien gespürt habe, dass ich es fast nicht aushalten kann. Das ist interessant, weil es mit dem Mitgefühlsthema zu tun hat.
Ja.
Ich war zeitlang am Anfang sehr im Nicht-Reagieren oder bestenfalls reagieren auf Menschen. Das heißt, ich bin von mir aus nicht auf Menschen zugegangen. Ich habe gelächelt, wenn ich angelächelt wäre. Ich war ein reiner Spiegel. Ja, am Anfang war ich nur so als Spiegel herumgelaufen. Und das war energetisch total friedvoll. Und irgendwann, und das hatte mit diesem mit dieser Wiedermenschwerdung zu tun,
ja,
mit diesem Prozess, habe ich begonnen, ja, ist mir bewusst worden, ja, ich könnte auch selber anfangen zu wirken und Positives auszusehen.
Ja.
Und habe gemerkt, dass ich mich selber sogar blockiert habe in gewisser Weise. Und habe dann begonnen, andere zuerst zu grüßen, zuerst dann zu lächeln, zuerst dann zu sehen. Und dann ist so viel Energie zurückgekommen, dass es nicht ausgehalten hat. Und hatte ich genau solche Zustände in der Nacht, wo es mich fast zerrissen hat. Und da war ich allein, auch ohne Partnerin oder so. Und es war, also das Herz richtig. Voll mit dem Herz. Ja. Und das habe ich dann gut zulassen. Dann kann man halt dieses damit atmen halbwegs. Aber ich habe schon gemerkt, ich muss einen Mittelweg finden. Also zu viel geht auch nicht, weil sonst zerreißt es einen vor Liebe. So quasi.
Ja.
Was man vorne gibt, kommt hinten 1000-fach zurück. So ungefähr, energetisch. Ne? Und dann habe ich versucht, das zu justieren und dann ist es gegangen. Ja, dass ich da so einen Mittelweg gefunden habe und natürlich auch im Spüren geblieben bin. Aber für mich ist das ganz... Kundalini ist sowieso immer da. In einem drin, draußen, da sehe ich keinen Unterschied
zwischen innen
und außen. Und dann ist die Energie halt da. Und da kann man dann eh nicht viel mehr tun als atmen und damit sein und sich zerreißen lassen. Ja, sich zerreißen lassen. Es ist schon eine Herzexplosion dann auch wieder. Das darf auch sein. Auch Ramana hat das mal so beschrieben, der hat es anders beschrieben, die Kundalini muss wieder zurück ins Herz oder es sind auch nur Konzepte.
Ja. Ja.
Aber man fühlt es ja, dass das passiert. Und das ist dieser Prozess, ich glaube, das ist ein völlig natürlicher Prozess, der da abläuft.
Weil ich merke auch, wenn ich da so Prozessarbeit gemacht habe, sich irgendwie wieder was gelöst hat, dann wird irgendwie der Körper durchlässiger und dann kann noch mehr Energie durch. Also erstmal ist es dann quasi weiter, freier, aber dann kommt dann wieder mehr und dann ist wieder...
Kommt noch mehr, ja, das ist typisch. Ja, das ist typisch. Weil man das Gefäß wird größer und durchlässiger und dann kann man mehr durchfließen. Das ist so, ja.
Also weiter dranbleiben sozusagen.
Und vielleicht die Energie, es geht auch vielleicht um Ausdruck. Also wenn du jetzt spüren würdest, das muss raus, ja, dann kann es auch um Ausdruck gehen. Um Ausdruck im Sinne, egal wie, über Kunst oder über Sprechen oder über Singen oder über Tanz, ja, den Körper bewegen, ja, tut dann immer gut. Ja, voll in Ekstase gehen und das rausschütteln und rauszittern, das ist dann geil. Das ist eh immer orgiastisch.
Naja, das ist dann nur noch Energie alles.
Ja, genau. Ja.
manchmal kämpft die Energie auch so an. Das
ist ein Tanz. Das ist ein Tanz. So. Ja, mal so wählen. Okay.
Ich will heute nicht unterbrechen.
Nee, nee.
Ja, ich würde gerne vorkommen.
Ja.
Ja, schön, mich mal live zu sehen. Ja, ich würde gerne was in Kontakt bringen. Bei mir, also es passt ein bisschen zu dem, was gerade gesagt wurde. War eine ziemlich starke Öffnung da vorher, auch im Herzen. Und ab irgendeinem Punkt hat sich, da ist die Energie voll im Kopf. Und jetzt ist es, ja, unangenehm angespannt. Und das ist schwieriger auszuhalten, oder es ist, ja, es ist schwierig damit zu sein.
Mhm. Ist das öfter so?
Ja. Schon.
Was machst du dann normalerweise?
Ablenken.
Oi.
Okay. Weil so aus der Erfahrung ist es schwierig, mit dieser Anspannung zu sein, und aus Erfahrung habe ich gelernt, dass die nicht weggeht oder dass ich da nichts machen kann, absolut nichts irgendwo. Also große Hilflosigkeit auch.
Okay.
Manchmal passiert es, dass dann so eine Akzeptanz ist, dass es einfach okay ist und da sein kann, dann stört es mich mehr, ja.
Okay. Vielleicht ist das der Schlüssel. Das heißt, Dinge wie Bewegung und so hast du schon probiert, dass das
ja, ja. Wieder, ja. Aber das, ja. Ja,
Ansatz. Es ist dann wie ein innerer Kampf. Es geht dann nur um diese Anspannung. Ich will dann unbedingt, dass die weggeht. Und ja, ich merke auch jetzt, dass es...
Ja, lass sie da sein, oder?
Ja.
Einfach mal
da sein. Die Hilflosigkeit ist da vielleicht... Das Gefühl von Hilflosigkeit ist vielleicht... was schwieriger ist, da zu lassen. Ich bin nicht sicher, ich weiß nicht. Es ist viel Aktivierung. Ich merke, dass Anspannung darunter ist, enorme Aktivierung. Hier ist auch viel Unruhe.
Aber das, was du bist, ist der Teil in dir, der all das wahrnimmt.
Ja, das ist... Da ist Frieden. Da ist Stille.
Da ist immer da. Auch bei der Anspannung, oder?
Ja.
Wenn du dich in den komplett reinfallen lässt. Das bist ja du. Das ist das, was du wirklich bist. Das ist komplett fallen lassen, loslassen. Auch den Willen, dass die Anspannung weg muss, alles loslassen. Da muss nichts weg. Ist alles okay, es ist. Du.
Ich merke, da kommt eine Erschöpfung.
Ja, geh rein mit der Erschöpfung. Wow. Sich völlig in die Erschöpfung fallen lassen.
Ich würde mich am liebsten hinlegen, ja.
Leg dich hin.
Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu unsicher hier vor so viel.
Du kannst alles machen. Wirklich? So ist es sich für dich gut anfühlt. Oder kannst auch aufrecht bleiben und trotzdem die Erschöpfung zulassen.
Da ist Scham nicht vor so vielen Leuten jetzt okay. Leben. Ist Scham.
Ja, dann ist die Scham da, die darf auch da sein. Alles da sein. da sein, zittern, alles darf da sein. Die sind auch alle nur du.
Wie bitte?
Die sind auch alle nur du.
Ach, zittert, nein, ich.
Super. Das ist Zittern zu. Darf sein.
Das ist befreit. Ziemlich Energie. Ja, ich werde am liebsten schreien.
Schrei?
Ich glaube, da ist auch zu viel Scham da gerade.
Auch wie das sein? Okay,
zu viel jetzt.
Der ist okay. Das ist das, was da ist. Was da ist, ist auch immer da. Darf alles sein.
Wenn du steigst, es tut gut. Das ist eine Erlaubnis.
Zitter mit dir.
Im Zittern fällt die ganze Anspannung weg. Viel Kälte, innere Kälte, äußere Kälte, weiß ich nicht, Kälte einfach. Anspannung, Zwerchfell im Nacken, viel im Kiefer.
Alles loslassen. Die Kälte ist von der Energie. Und die Anspannung mal loslassen. Das kannst du einfach loslassen. Auch den Gedanken, dass sich da was ändern muss. Völlig aus dem Weg gehen. Aus dem Weg gehen. Das löst sich von selbst. Auch aus dem Weg gehen. Alles zulassen, wie es sich. Das befreit sich von selbst.
Immer wieder der Impuls zu schreien.
Kurz drum. Alles.
Reifenpulse.
Ja. Ja, richtig, aber so raus. Traust dich nicht.
Ich schreie mit dir. Ich auch.
Ich schreie mit dir.
Ich muss mit dir schreien, weil ich fühle so krass mit dir.
Thank you. Leg dich ruhig hin. Da ist ein Polster.
Du kannst auf die Couch.
Auf die Couch könntest du jetzt sein.
Das war ein Couch.
Oder auf die Couch, schau da hinten.
Ja, das ist perfekt. Danke. Ja. Was ich eigentlich ansprechen wollte, das so ist so was wie Anhaftung an die Energie. Also ich habe schon Kundalini erfahren durch sehr emotionale Prozesse, durch die ich gegangen bin, dass das einfach passiert. Und es ist mit einer unglaublichen Sehnsucht verbunden. Also wenn die Energie da ist, dann ist alles gut. Und wenn die weg ist, dann ist es wie, als hätte mich Gott verlassen. Und ja, dann gibt es da halt diese Bewertung, dass das eben eine Anhaftung ist.
Ist auch eine Bewertung. Oh Gott, kann ich nie verlassen. Du kannst dich nie verlassen. Das Vertrauen ist dann halt in dem Moment nicht da.
Dann wird das gespielt, was du hier hast. Ach, das ist okay. Alles, was kommt und geht, ist nicht das. Du bist das.
Aber die Sehnsucht ist so stark.
Nein, die Sehnsucht ist so stark.
Das ist das, was dann da ist.
Und du bist auch da. Das war nicht. Energie, Leere, Sehnsucht.
Das reicht mir dann nicht in dem Moment. Ja.
Das ist nicht recht.
Du hast ja vorhin gesagt, dass du dieses Vertrauen auch nicht gehabt hast, dass es da was Höheres gibt.
Ja.
Und das ist dann... Ja, wie ist das dann gekommen?
Ja, durchsehen. Also ich habe es erkannt. Im Rückblick einerseits, wenn ich auf mein Leben geschaut habe, dass da immer was da war, was als wäre ich geführt worden.
Ja.
Und auch unmittelbar, weil Zufälle geschehen sind. Es hat sich offenbart, quasi. Es hat sich offenbart. Ich habe, man könnte sagen, vielleicht im dritten Auge, dass das zu tun hat oder so. Es war so das Gefühl, als würde sich was öffnen, als würde ich erstmals sehen. Als würde ich erstmals sehen, dass alles verbunden ist. Dass all die Zufälle keine Zufälle sind.
Also die große Entscheidung am Leben habe ich nicht selber getroffen. Das ist ganz klar. Und doch ist dann in dem Moment das Gefühl einfach der Verlassenheit.
Auch das will da sein. Ich kenne es auch. Das habe ich erst später erfahren, lang danach, als wäre ich von Gott und Göttin, also von Bewusstsein und Energie, von diesem, als wären das Eltern. Ja, das ist wie ein therapeutischer Prozess, wo man das mit den Eltern aufarbeitet. Ja, Vater und Mutter, das hätten die einen verlassen. Ja, und Kundalini wirkt so ein bisschen als Mutter, nicht? Muttergöttin, all die Verbundenheit. Und das ist wie eine Geburt. Und das ist auch nur Phase. Es geht darum, dieses Menschenkind zu sein, das scheinbar verlassen ist. Auch das ist eine Phase, durch die man durchgeht. Und plötzlich auf zwei Beinen stehen muss. Auch das macht Sinn. Das hat dann weniger mit Erwachen, sondern mit Erwachsenwerden in dem Sinn zu tun.
Genau, ja. So schön ist das.
Gefährliche Frage zum Islam.
Ja. Oui. Mich würde interessieren, da du Zugang zu diesem Feld hast, wir wissen ja von Jesus und Buddha und Zen-Meistern und Ramana Maharshi, die gelten uns alle als erleuchtet. Mich würde einfach interessieren, Mohammed, ist das wirklich ein Erwachter gewesen, ein voller Erwachter oder nicht?
Oh. Es ist lang her. Ich habe auch irgendwann einmal im Koran besessen und weil ich wissen wollte, was da drin steht, oder das ist so lang, ja, das war noch während meiner Suche. Ja, also mehr als 25 Jahre her, dass ich das auch gelesen habe. Vorweg muss ich eins sagen, da gibt es so viele Missverständnisse. Als ich ein Kind war, war für mich eigentlich alles, was so kam, was so irgendwie ankam aus Islam, eher positiv geprägt. Ich habe das immer eher positiv wahrgenommen. Erst durch den Extremismus hat es begonnen, dass ich auch da negative Gedanken dazu hatte und es verurteilt oder bewertet habe, ja, den Extremismus, den es geben kann. Den sehe ich auch bei jeder Religion, die sagt, nur wir und sonst keine. Ja? Und das steckt in jedem. Im Christentum sowieso ist es extrem auch drin. Ursprünglich heißt Islam, ja, kann man übersetzen mit Unterwerfung oder mit Hingabe. Das heißt, im Wortstamm haben wir die Hingabe drin. Das sich ergeben, sich Gott ergeben. Ja? Und auch Dschihad ist oft ziemlich missverstanden. Bei Dschihad geht es um die Befreiung von einem selbst. Ja? Um den Kampf um die eigene Göttlichkeit, eins werden mit Gott. Es sind da so viele Missverständnisse drin in allen Religionen. Es steckt zwar im Kern drin, dass Gott alles ist, was ist. Gerade im Islam steckt das auch drin. Da ist es nicht einfach nur, es gibt nur einen Gott, sondern es gibt nur Gott. Aber gerade dann muss ich erkennen, dass Gott überall ist, auch bei den sogenannten Ungläubigen oder sowas. Ja? Und das sind die Missverständnisse, die in jeder Religion halt drinnen stecken. Ja? Mohammed schätzt sich so ein, als so wie er genannt wird, als Art Prophet, ja, wie auch immer das durch ihn gekommen ist, ob da jetzt eine Erleuchtungserfahrung war oder einfach Inspiration, was auch immer. Auch das wird vieles falsch gedeutet, wie es damals war. Da mögen Dinge sein, die damals sogar richtig und okay waren, die dann heute keinen Sinn mehr machen. Nur als kleines Beispiel, ne? Im Islam ist, glaube ich, ja relativ üblich, dass ein Mann mehrere Frauen hat. Wenn man das hernimmt oder geschichtlich betrachtet, war das damals so, dass recht viele Kriege stattgefunden haben und es dadurch extrem wenig Männer gab im Vergleich zu den Frauen. Und es war eher so gedacht, dass sich mehrere Frauen einen Mann teilen dürfen. So war der Ursprung dieser Idee. Also gar nicht so, wie man es heute versteht, so chauvinistisch, als wäre das was für einen Mann, dass er jetzt mehrere Frauen hat, sondern es war eher umgekehrt. Die Frau war da im Mittelpunkt zu sehen, wo sich mehrere Frauen einen Mann teilen dürfen, weil es so wenig Männer gibt. Weil die alle im Krieg gestorben sind. Das ist so die Geschichte, das Historische dahinter. Und man muss bestimmte Dinge immer im Zeichen der Zeit sehen, in denen sie geschehen sind. Und das Schlimme ist halt für mich im extremistischen Islam, dass der eher viele Sachen wiederherstellen möchte, die schon vor 1500 Jahren waren oder mittelalterlich daherkommt. Und jeder Anspruch, dass nur die eigene Religion die einzig richtige ist und alle anderen gehören unterdrückt oder unterworfen, ja, in dem Sinn, das halte ich für falsch. Halte ich aber bei jeder Religion für falsch. Also das wäre so meine Sicht dazu. Aber ich sehe auch viele schöne Dinge drin, eben dieser Begriff Hingabe, Hingabe an Gott, dieses sich ergeben, sich Gott ergeben, da geht es nicht darum, sich an Menschen zu ergeben, sondern sich Gott zu ergeben. Oder mir gefallen zum Beispiel Begriffe wie Inshallah, so Gott will. Ja, das habe ich sogar dann eine Zeit lang selbst benutzt, weil ich weiß, es ist alles schon hingegeben. Ja, dein Wille geschehe, der steckt da drin und nichts anderes. Also ich sehe positive Sachen, wie auch, ich sehe auch im Kern was Positives. In jeder Religion. Du kannst in jeder Religion die Wahrheit erkennen. Ja, auch im Islam und gerade im Islam. Ich habe sogar, wie in Indien war, meist mit Moslems viel interessantere und vor allem auch auf Augenhöhe und auf völlige Toleranz basierende Gespräche gehabt. Ja, wo hatte ich keine Angst, dass ich jetzt gleich einen Kopf aufschlagen kriege, nur weil er andere Meinung hat. Ja, da waren weniger Dogmen oft als im Hinduismus, dem ich mehr zugewandt war als Yogi quasi damals. Also ich habe in absolut jeder Religion den wahren Kern gefunden. Auch im Islam. Der steckt überall. Ja, ist aber überall verfälscht. Ja, durch Lehrmeinungen, durch Moraldoktrin, durch verschiedene Sachen ist der halt verfälscht bei jeder Religion. Aber überall ist der wahre Kern. Im Ursprung war überall der wahre Kern.
Das Faszinierende ist ja, dass man sagt, wenn es stimmt, dass der Koran nicht kopierbar ist. Also dass niemand es bisher geschafft hat, diese Art der Versform zu kopieren. Es sind sich Versuche gemacht worden, aber es ist nicht möglich, den in diesem Stil, in dieser Versform nachzubilden. Es ist keinem der Künstler gelungen. Und da frage ich mich auch, wo hat er es? Das ist eine reine Inspiration, dass er das abgegriffen hat.
Es kann schon aus dem Göttlichen gekommen sein, manche Dinge. Warum nicht? Das ist ja das Ding, es ist ja alles göttlich. Es ist all das, nicht nur jetzt da die Kerzen, das schaut zwar spirituell aus, Kerzen, Buddha, Blumen, da denkt man sich, das ist göttlich, es ist auch diese Uhr göttlich, es ist der Socken göttlich, es ist alles göttlich. Ihr alle seid göttlich, aber auch unbeliebte Materie ist göttlich, es gibt nur Gott. Jedes Buch ist von Gott geschrieben. manchmal auf hohem Niveau, wenn die Inspiration zurückkommt, und manchmal auf geringem Niveau. Manchmal ist nur Mickey Maus. Auch das ist Gott. Alles. Jedes Buch, jeder Film. Manchmal ist es ein spiritueller Film, der die Wahrheit abbildet, und manchmal ist es nur irgendein Hirngespinst, das zur Unterhaltung dient. Ja, manchmal ist es ein Thriller, geht man aus dem Kino und denkt sich, boah, das war krass. Aber so, genauso ist das Leben auch. Ja, wir gehen da auch in verschiedene Leben rein. Die anderen sind krass, die anderen sind so, die anderen sind so. Es ist immer der Gleiche, der das erfährt, in allen von uns. Es ist immer der Gleiche, der das erfährt. Es wäre Katastrophe, wenn wir alle das Gleiche erfahren, weil wir sind jetzt eh schon alle der, die das eine. Und dann wollen wir nur das Gleiche erfahren, das wäre ja schlimm. Das ist alles Gott. Jedes Buch. Manches mal mehr Niveau, manches mal weniger. Koran kann ich jetzt nicht so beurteilen, weil es mehr als 25 Jahre her ist, wo ich ihn gelesen habe. Und da waren wahrscheinlich gute Dinge drin oder weniger gute, war egal. Kann ich jetzt nicht beurteilen, da ist zu lange her, dass ich den gelesen habe. Müsste ich mal wieder. Aber ich habe es ansonsten überall gefunden. Oder im Alten Testament, da findet man Dinge, da weißt du genau, weil das Alte Testament ist ja von verschiedenen Menschen, Propheten, geschrieben worden, da weißt du genau, bei all den verschiedenen, wer hatte eine Erwachungserfahrung, wer hatte vielleicht sogar eine richtige Erleuchtungserfahrung, wer hat wirklich Gott erfahren, wer war nur von Ego-Trip, wer war von moralischen Trip, wer war ein Menschenfeind und hat, all das hat es vergeben. Du kannst sagen, welche Droge hat der genommen, welche Pflanze hat der genommen, das kannst du rauslesen bei jedem einzelnen Buch aus dem Alten Testament. Ja, und da gibt es welche, die sind total bei Gott und von Gott, und andere sind Hirngespinste, ja, oder Moralpredigten. Das alles kommt da raus. Oder Hesekiel 1, das ist, da denkt man, das ist eine UFO-Landung gewesen. Da muss man sagen, lesen Hesekiel 1. Das ist krass. Du denkst, das wirkt wie aus einem schlechten Schundroman aus den 50er Jahren aus Hollywood, wo irgendwelche Marsmännchen gelandet sind. Wenn du das erste Mal lest, so ist es mir gegangen, und man dachte, das kann doch nicht in der Bibel stehen seit 3.000-4.000 Jahren. Ja, also das ist alles drin. Alle verschiedenen Facetten des Menschseins und spirituell oder auch nicht so spirituell, alles drin.
Also die Referenz für Däniken.
Ne? Das wäre die Referenz für Däniken. Wahrscheinlich hat der Hesekiel 1 gelesen. Ja. Aber ich werde mal den Koran in oder fragen, dass ich sowas fundierter beantworten kann. Aber ich habe es trotzdem überall gefunden, auch in jeder Religion und auch total im Islam. Ja. Den Ursprung. Aber was daraus wurde, ist teilweise verfälscht, wird benutzt, werden Menschen unterdrückt. Das ist halt so. Das ist in jeder Religion so gewesen. Fast in jeder, nicht in jeder, aber fast in jeder.
Die zweite Frage ist jetzt persönlicher Art. Ich war sehr, sehr lange beim Zen-Meister, bei dem indischen Meister, und im Grunde genommen war ich sehr radikal den Weg gegangen. Ich habe auch viele energetische Erfahrungen gemacht, nicht so wie der Kollege vorne und so, aber auch schon auch jetzt eben aber Augenschau, diese Auflösung. Aber ich habe es wirklich mit meinem Leben lang ohne Ende, obwohl ich weiß, dass ich der Verhinderer dessen bin, ständig in der Warteposition. Also ich ständig, wann passiert es endlich, wann kommt das, und aus diesem Ding komme ich nicht raus und habe dadurch das Gefühl, dass ich eigentlich nie richtig das Glück empfinden kann, weil ich ständig nur darauf warte, egal was ich mache, was ich erleben kann, aber dieses eine, das möchte ich endlich, obwohl ich weiß, ich bin der Verhinderer dessen, der wird es ja nicht erleben, aber das ist dieses ständige in der Warteposition, das ganze Leben, seitdem der Weg begonnen hat. Und jetzt bin ich irgendwie schon fast abgenervt. Und dann lese ich den Werner Ablass jeden Morgen dann und so und denke, ja, es geht ja immer nur darum, du bist nur die absurde Persönlichkeit, lass es einfach und sowas. Aber irgendwie, das Wesentliche ist immer noch geschehen.
Das ist blöd. Und dann sitzt da vorne einer so wie ich, der dann sagt, du musst irgendwann in Gottes Wartezimmer und warten. Ne? Das wird dann zur Falle. Nee, da würde ich dann nicht warten, dann würde ich aus dem Wartezimmer rausgehen und einfach das ist jetzt blöd, so wie ich sage, das Leben genießen, aber einfach leben. Einfach leben. Und wenn dir bestimmt ist, dass am, ich sage jetzt eine Hausnummer, also bitte nicht aufschreiben und warten, am 12. Jänner 2028, kannst mir dann berichten. Wenn dir bestimmt ist, dass an dem Tag passiert, dann kannst du vorher machen, was auch immer du willst. Es wird passieren. Wenn es dann nicht bestimmt ist, wird es nicht passieren. Und das ändert aber nichts daran, was du bist. Das bist du ohnehin. Es ändert nichts. Ob du das weißt oder nicht, sekundär. Es geht ums Leben an sich, um diese Erfahrungen. Also ich würde das Warten aufgeben. Es kommt auch nichts dazu. Ne? Es fällt nur vieles weg. Ich glaube, Musik war das Zeichen. Danke für euer Erscheinen und dabei sein, für eure Fragen. Knapp.